Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge deines KI-Lieblingspodcasts, Lea 89. Hallo Barbara!
Hallo Jochen, da Jan sind Tisch. Wir wieder. Wir testen wir das mal Leuten wieder, eine nicht, neue Podcast-Folge.
Ja,
besser nicht,
Barbara,
das ist ein bisschen peinlich, das lassen wir.
Ich bin aus Paris zurückgekommen, ich war da auf einem kleinen Event von einer EdTech-Plattform namens Criteo. Und saß da so rum. Die hatten natürlich irgendwie ein paar tolle Agents gebastelt, die sie vorstellen wollten. Und ich hatte aber so ein bisschen den Eindruck, ihnen ging es vor allen Dingen darum, so ein bisschen darauf hinzuweisen, dass die Kollegen von OpenAI und Co., die jetzt ja alle ganz viel Wirbel machen mit Shopping Research die natürlich ein Stück vom Kuchen haben wollen. Ne? OpenAI möchte sich ganz gerne als Erlösstrom ja, wie soll ich sagen, ich persönlich bezeichne das so ein bisschen als Marktplatz platzieren. Und die Kollegen weisen eben darauf hin, was hatten sie da für einen schönen Satz? Automatic Commerce is a Pipe Dream. Hatte ich auf irgendeiner Slide gesehen. Und das hat mich so ein bisschen an die Anfangszeit von dem Hype erinnert. Ich weiß noch, wie ich da saß, als bei Claude das erste Mal so die Möglichkeiten aufgetaucht sind, kleine Interfaces zu programmieren. Und ich habe dann ein Interface gemacht und habe damit irgendwelche Social Media Posts ausgewählt, die ich mir habe Headlines generieren lassen, was weiß ich. Und saß dann so da und dachte, boah, das wird jetzt aber hart für die SaaS-Branche, wenn jetzt jeder anfangen kann, sich seine eigenen kleinen Anwendungen zu schreiben. Wozu brauchen wir die dann überhaupt natürlich? Ja, wie das so ist mit den Journalisten, wenn sie mal irgendwie auf eine schräge Idee gekommen sind, reißen sie sofort die große Klappe auf und hauen das raus. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, was der Titel damals war. So, die SaaS-Branche ist so gut wie tot. So irgendwas in die Richtung wird es gewesen sein. Schnitt einige Monate später. Jochen sitzt da und denkt sich, na, ganz so einfach ist die Geschichte dann doch nicht. Ja, und daran fühlte ich mich wieder so zurückerinnert. Weil ich, die Diskussion, die gab es ja tatsächlich, also das uns alle überrollt und überschwemmt hat und vor allen Dingen OpenAI eben sehr groß damit tönt, was ihre Agents und was ChatGPT, die Frontier-Modelle alles so können und was sie alles ersetzen können, kam natürlich irgendwann auch die Frage, welchen Layer braucht man denn dann noch? Ne? Braucht man dann in Adobe, das eigene Agenten baut, noch tatsächlich, oder braucht man beispielsweise ein Criteo, diese AdTech-Plattform, die Retail-Media-Anzeigen und Product Recommendations ausspielt noch, und die sitzen natürlich in Paris auf ihrem Event und sagten, ja, selbstverständlich braucht man uns, weil wir sitzen auf 700 Milliarden Transaktionsdaten, ich hoffe, ich habe die Zahl richtig im Kopf, und können dementsprechend unglaublich viel Kontext liefern. Okay, jetzt weiß ich von meinen Prompts, Kontext ist King. Wenn ich nicht den richtigen Kontext mit reingebe, dann kommt da nur Rotz dabei raus. Wenn ich dem sage, empfehl mir bitte eine Wanderhose, dann kriege ich halt irgendeinen Scheiß ins Gesicht geschmissen. Und wenn ich ihm sage, liefer mir bitte eine Wanderhose, ich bin 42, ich wandere normalerweise nicht alpin, sondern irgendwo im Mittelgebirge, keine Minusgrade, ich brauche eher was Feuchtigkeit abtransportiert, zack, kriege ich eine bessere Produktempfehlung. Also verstehe ich soweit. Na? Jetzt frage ich mich natürlich nur, erste Frage ist, was ist denn dann, wenn aber OpenAI mal auf 700 Milliarden Transaktionen sitzt, in ihrem Marktplatz, machen sie die dann trotzdem obsolet? Also ist das jetzt im Moment ein Wettrennen? Ist das ein Vorteil, den so eine SaaS-Plattform jetzt im Moment noch hat, aber droht zu verlieren, in Anführungszeichen? Ne? Das ist so das eine. Und die andere Frage ist ja so dieses General-Purpose-Model. Hier Criteo beispielsweise hat eben gezeigt, okay, wir haben hier Modelle, die auf diesen Task trainiert sind und das dementsprechend auch besser können als so ein General-Purpose-Model. Saß ich da und dachte mir, ja, das weiß ich, kenn ich die Thematik.
Ja, das ist...
Sag mal, Barbara.
Jetzt kommt der Nerd so um die Ecke und sagt ja und nein und vielleicht.
Du kriegst zu Weihnachten so ein T-Shirt, auf dem steht, das ist alles etwas komplexer.
Definitiv, ich glaube, das brauche ich langsam. Fangen wir mal ganz vorne an. Ja, ich fand das damals sehr, sehr lustig und das geistert auch immer noch so ein bisschen durch die Gegend. Wir brauchen jetzt ja keine Software as a Service an die Anbieter mehr. Danach kamen, wir brauchen keine Software Engineers mehr. Jetzt rudern alle wieder so ein bisschen zurück und dann sage ich selbst da, ja, aber ihr habt teilweise sogar recht, aber anders als ihr denkt. Und das ist im Prinzip auch das, was du mit den Agents, Schrägstrich, den, welche Daten hat OpenAI und so weiter, eigentlich auch genau der Fall. Fangen wir ein bisschen vorne an. Klar, als Claude oder sonst irgendein Tool das erste Mal so richtig in der Lage war, das Vibe-Coding so hingehauen hat, dass das Ganze irgendwie eine React-Oberfläche gezaubert hat, war ich auch ganz voll auf begeistert. Mein Hirn kam aber zu einer anderen Schlussfolgerung. Und zwar der Schlussfolgerung, super, das heißt, ich kann jetzt den Prototypen, mit dem ich sonst natürlich alle in 35.000 Schleifen selbst genervt habe, wozu auch keiner im Team Bock hatte, sich mit mir überhaupt hinzusetzen, also Management kommt um die Ecke, super schnell runterbauen, kann das weitergeben. Das heißt, mein geliebtes Rapid Prototyping ist endlich rapid geworden. Und zwar insbesondere ohne die begrenzte Ressource Human. Das heißt, ich muss jetzt nicht irgendwie 10 Devs aus irgendeinem Meeting beklauen und sonst irgendwas.
Das war auch so etwas, was ich,
heißt, ich bin
instant
in der Lage,
verstanden habe, weil ich ja vorher Product
Mega.
Owner, dann bastelst du mit Figma irgendein Layout, schmeißt das irgendwelchen Entwicklern hin, die schicken dir wieder ein MVP zurück und kann ich jetzt selber machen, in Anführungszeichen. Ja.
Genau. So, die nächste Stufe und jetzt kommt es zu einem interessanten Punkt. Und jetzt teilt sich ja dann im Prinzip zwei Dinge auf. Und die Schlussfolgerung ist eigentlich jetzt, okay, der klassische Software-Engineer, den brauchen wir wirklich nicht mehr. Aber nicht, dass wir ihn nicht brauchen, sondern der muss sich so wie alle anderen Berufe eventuell sogar als allererstes weiterentwickeln zu dem, was wir immer AI-driven XY nennen. Also in dem Fall AI-driven Software Engineering. Das heißt, dass du die Mächtigkeit der LLMs, der Tools, sei es jetzt ein Claude Code oder ein Codex oder ein Cursor oder was auch immer, man merkt schon, dass GitHub so ein bisschen an der Copilot so ein bisschen in den Hintergrund getreten ist. Aber das ist AI-driven Software Engineering. Das verändert alles. Warum auch klar? Weil ich meine, aus einer tief technischen Perspektive, da sieht es Rapid Prototyping ja schon anders aus. Das heißt, wir haben einen kompletten Umwurf in der Softwareentwicklung. Massiven Umwurf. Ja, auch mit anderen Herausforderungen, aber ja, das verändert sich. Und ehrlicherweise, wer noch nicht an der Stelle ist, AI-driven Software Engineering sauber zu betreiben, der hat den Zug auch lang schon ein bisschen verpasst und darf jetzt dem Zug auch schon hinterherrennen. Sehen wir sehr krass in dem, wie performante AI-driven Software Engineers Teams versus wir sind da im explorativen Selbstprozess performen. Also das mal das. Und dann kommt ja im Prinzip die nächste Schlussfolgerung, okay, sind jetzt Software-as-a-Service-Companies eigentlich komplett angezählt? Und jetzt wird spannend. In Teilen ja, in Teilen nicht. Denn jetzt kommt es auf den Komplexitätsgrad an von so einer Software, die delivered wird. Und ich fand das Beispiel, was mit Nano Banana Pro gerade, also dem total frischen Release von Google, dem wohl mit an mächtigsten Bildmodell, was wir gerade haben, gerade geliefert worden ist. Und zwar kannst du im Prinzip total geil deine SQL-Data in dein Nano-Banana pushen, um quasi eine Dynamic-Bildgenerierung zu machen und endlich mal eine schicke Datenvisualisierung zu machen. Dafür gibt es spezialisierte Tools, dafür zahlst du im Normalfall auch und dann hast du da dein dynamisches, 30 Tage rollierendes Bildchen für deinen Slack-Channel quasi fertig, in no freaking time. Das heißt, würde nur auf diesem Baustein eine Software aufbauen, dann sind die angezählt, komplett. Kriegt das Ding aktuell stabil komplexere Sachen hin? Ja, natürlich nicht. Und jetzt kommt es zu diesem, warum es ja immer wieder so eine Diskussion gibt und warum ich immer sage, sorry, es ist komplexer und wir müssen das nuancierter betrachten. Denn was ist jetzt der einfache Use Case, wo ich die Software oder die Spezialisierung einfach nicht mehr brauche und das im Zweifelsfall wirklich mehr Sinn auch macht, das in dem Grad, wo ich es brauche, wahrscheinlich sogar selber zu tun? Das heißt aber nicht, dass das überflüssig geworden ist, wenn der Funktionsumfang größer ist. Und haben wir natürlich Software-as-a-Service-Companies, die im Prinzip Basic-Stuff für viel Geld verkaufen, sind die angezählt? Ziemlich sicher. Haben wir andere Sachen, wo du sagst, nee, die Spezialisierung ist auf jeden Fall da und ein eigener Bild macht überhaupt gar keinen Sinn, Buy macht 10-mal mehr Sinn, weil auch damit ich mich im Zweifelsfall auch hausintern auf andere Sachen konzentrieren kann, genauso. Aber ja, der komplette Markt an der Stelle ist disruptiert und mit jeder Weiterentwicklung ist das natürlich ein nächster Schritt, den wir gehen. Und der nächste Schritt, den wir gerade sehen, ist raus aus zum Beispiel in dem Fall Software-Driven AI, AI-Driven Softwareentwicklung und wie komplex sind Produkte, die wir überhaupt noch einkaufen und was machen wir wirklich selber Bild, ist halt diese nächste Stufe. Wie sieht es im E-Commerce, im Shopping-Experience aus und wie verhält sich das jetzt in diesem, naja, also 2025 war sicherlich nicht das Jahr der Agenten, aber der Jahr, wo wir ganz viel über Agenten gesprochen haben, die außer Rapid Prototyping nichts können. Jetzt sind wir zum ersten Mal, auch wir hausintern haben es zum ersten Mal geschafft, Agent, Multi-Agent-Orchestrierung in Full-Prod sauber abzusegnen und in den Full-Prod-Release freizugeben. November 2025 bin ich sehr stolz auf alle Beteiligten, insbesondere die Teams bei den Kunden. Leistung hat uns echt Nerven gekostet. Geht also. Der Aufwand ist ein anderer. Und jetzt kommen wir zu dieser Diskussion, die natürlich jetzt stattfindet. Okay, was kann eigentlich OpenAI delivern? Was können andere Player liefern? Und wie kommt jetzt zum Beispiel da, wo du eingeladen bist oder warst, wie funktioniert das eigentlich und ist dieses Argument wirklich valide? Wie war das jetzt nochmal dein also lustiges Zitat? Automated, was war das jetzt? Automated E-Commerce is a pipe dream oder wie war das jetzt? Ja, und das ist lustigerweise sogar wahr, aber aus einem ganz
weil
anderen
wir
Grund.
Voll
rate mal, aus welchem Grund.
Haben?
Nee, viel simpler. Wie sieht ein, ein Vertragsabschluss zwischen zwei Agenten aus, wenn sie voll autonomous sind? Richtig, der Vertragsabschluss zwischen zwei nicht legal, also wie soll der Vertragsabschluss zusammenkommen? Wir haben überhaupt
ja, gut, das verstehe ich, aber wird da nicht irgendeiner kommen und argumentieren, so die Willenserklärung passiert quasi durch das Absenden des Agents?
Bei einem fully autonomous soll der Mensch eine Willenserklärung? Wann genau? Sorry, Freunde der Nacht. Fully autonomous ist rechtlich so dermaßen ungeklärt im B2C-Bereich,
ja,
wie soll
ja,
denn das gehen?
Verstehe.
Also deswegen ist, also in dem Fall, Shoutout an Legal, in dem Fall seid ihr dafür in charge, dass diese Aussage aktuell sehr solide hält. Selbst wenn Tech es vielleicht irgendwann bauen könnte, müssten wir das mal geklärt haben. Nochmal, besonders im B2C. Ein vollautomatisiertes Entscheidungssystem kann, das existiert in keiner Rechtsprechung der Welt, dass das B2C irgendwie was abschließen darf. Das funktioniert ja gar nicht. Weil, wie soll denn das sein? Also du musst ja den Abschluss, den Kaufvorgang nachvollziehen können. Und das Widerspruchsrecht alleine erübrigt sich ja nicht, wenn das Ding mal von deiner Kreditkarte abgebucht hat, willst du argumentieren, das war aber jetzt mein Agent. Okay, das wird ein bisschen lustig. Also das heißt, wir haben hier, und das finde ich ganz den entscheidenden Punkt, wenn wir das jetzt mal sauber durchdenken und selbst wenn wir technisch dazu aktuell in der Lage wären, was wir vielleicht sogar in einem Mini-Environment ehrlicherweise sogar gestemmt bekommen würden, nicht Prod, nicht Scale, dann laufen wir in eine echte Realitätshürde hinein. Denn in der Realität kann das nicht funktionieren. Das funktioniert in einem Sandboxing, das funktioniert in einem Testing, aber den Realitätscheck überlebt es nicht. So, das heißt, der Realitätscheck ist momentan sicherlich mit einer der wichtigsten Punkte, die wir immer wieder uns diskutieren müssen. Und wie gesagt, meine Lieblingsfrage ist häufiger so, wie stellen sich jetzt eigentlich die Rechtssicherheit ihres autonomen Vertragsabschlusses vor? Dann schweigen meistens schon mal alle. Deswegen so. Jetzt gucken wir uns mal die Technikseite an. Haben jetzt diese Player, die da sagen, naja, aber wir haben ja die Daten, eine wahre Aussage? Ja, natürlich. Wie sie das jetzt aber als Produkt anbieten und ob das ein sinnvolles Produkt ist, da steht wieder auf einer anderen Seite. Weil, jetzt mal ernsthaft, bei einer knapp 1 Milliarde Nutzer auf ChatGPT versus eine Firma, die wahrscheinlich außer tief im Ad-Tech-Business noch nie jemand gehört hat. Wo soll der Konsument jetzt genau hingehen?
Ist uns ja egal, wo der Konsument hingeht. Der geht zu unseren Kunden. Ne? Der geht bei unseren Kunden einkaufen. Der kommt ja nicht zu uns.
Genau. Aber das ist ja schon das Bottleneck. Und da fängt es ja schon an. In einer Welt, wo definitiv Nutzenden von ChatGPT keine Links mehr klicken, keine sonst irgendwas, da muss der Kunde ja quasi in ChatGPT irgendwie drin sein. Kann der dann innerhalb von ChatGPT mit diesem wem auch immer gearteten AdTech-Unternehmen was liefern? Ja, aber am grundsätzlichen Problem ändert das ja erstmal nichts, dass diese Frage ja erstmal der Prozess erstmal durchdacht werden muss. Und das ist immer das, was ich momentan mit am interessantesten finde, wo ich dann ehrlicherweise teilweise mit einer Legal-Antwort um die Ecke komme oder mit einer, okay, da sind wir vielleicht wirklich technisch noch nicht, als letztes nach dem Motto, wie genau soll der Prozess eures Produktes jetzt genau was hebeln und abbilden? Das heißt, bietet jetzt der Kunde auf seiner Website die bessere Shopping-Experience oder will der Kunde stärker, also keine Ahnung, irgendein Unternehmen, was, keine Ahnung, Kaffeetassen verkauft und da bei dem AdTech-Unternehmen Kunde ist, was genau sind, also der Kunde, wer, was, wann, wo, wie, wo liegt der Vorteil jetzt? Oder, also das ist halt genau das, was ich halt dann immer wieder dann sage, so, welche Architektur vom Prozess
also bei
Prozess
denen geht es wohl darum, dass sie
überlegt,
halt auf
welches Problem hebelt
also
das?
Auf Behavioral Datasets sitzen, weil sie sehr, sehr viele Touchpoints haben, die komplette Transaktion, also die gesamte Customer Journey hindurch betrachten, begleiten und aufzeichnen, in Anführungszeichen. Und bei einer Billion Transaktionen haben sie halt eine Gesamtheit an Daten, auf die sie zugreifen können und abstrahieren daraus dann halt Verhaltensregeln, die sie dann für Produktempfehlungen oder für Werbeausspielungen an ihre Kunden benutzen.
Ja, genau. Aber nochmal, also der Wert liegt sehr wohl in den Daten und da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Diese Firma hat einen unglaublichen Datenschatz. Völlig. Aber die Frage ist jetzt, wer greift auf die Daten zu und in welcher Art und Weise? Kriegen die einen Vertrag mit OpenAI abgeschlossen oder schließen die einen Vertrag mit meinem Kaffeetassenhersteller ab? Weil sie glauben, dass der Kaffeetassen, und das ist die entscheidende Frage, würde jetzt dieses Unternehmen, und das tun ja auch viele andere, einen Vertrag mit OpenAI abschließen, dass OpenAI auf diese Daten irgendwie zugreifen könnte für eine bessere Shopping-Experience, dann würde dieses Unternehmen sehr viel Geld verdienen. Bauen Sie eine Outside-Architecture, die nur den Kunden zur Verfügung steht, dann verdienen Sie aktuell Geld, weil das Shoppingverhalten nicht aus OpenAI geprägt ist. Aber wir wissen, irgendwann müssen wir quasi in die Welt von diesen ganzen Chat-Anbietungen, diese Super-Apps, wer auch immer das Super-App nachher am Ende des Tages hat. Aber das sind diese Fragen und das meine ich mit immer, es ist einen ganzen Tacken komplizierter, weil eventuell eine Lösung, die jetzt gerade für meinen lustige Kaffeetassenhersteller mit Skeletten drauf, als Behavioral Dataset total spannend ist, weil es diesen Commerce-Punkt hebeln kann. Das bedeutet aber noch lange nicht, dass wir eventuell in 6 Monaten oder in 2 Jahren nicht an dem Punkt sind, dass die Idee, die sie dahinter hatten, völlig tot ist. Und momentan wissen wir auch das. Und das meine ich immer wieder mit, es ist den ganzen Tacken komplexer. Haben die ein Mega-Bomben-Asset auf ihrer Seite als Firma? Definitiv. Haben die Kunden was davon, wenn sie mit diesen Daten arbeiten? Auch was. Aber die Frage ist ja immer, wie verändert sich mein eigenes Geschäftsmodell in einem disruptiven AI-Zeitalter? Und das heißt, ich kann eine Lösung eventuell gerade jemandem anbieten, die ich in 6 Monaten in die Tonne kloppen muss und mit ganz anderen Playern arbeiten muss. Und das ist halt das, was die meisten Firmen, egal wer das ist und egal mit wem ich spreche,
liegt das im Moment dann einfach daran, dass irgendwann so ein Point of No Return kommt. Also sprich, das ist sowas, was bei mir im Hinterkopf rumschwingt, wo ich mir denke, wenn man es schafft, zu der langsam heranwachsenden Plattform OpenAI, also zu dem E-Commerce-Marktplatz, ein Gegengewicht zu schaffen, indem eben direkt bei den Retailern, bei den Brands, eventuell auch über irgendeine Tech-Plattform, jemand dazwischen sitzt, der im Prinzip mindestens das Gleiche liefern kann, als das, was OpenAI mit seiner Shopping-Experience, von der Customer-Experience her liefert. Oder vielleicht sogar besser, weil er im Moment noch auf den besseren Datensätzen sitzt, kann man ja ein Gegengewicht schaffen. Ne? Irgendwie für mich hängt das Gefühl viel davon ab, ob die Leute irgendwann das Gefühl haben, es ist auch bei OpenAI einfach viel einfacher und bequemer für mich einzukaufen, oder ob sie das Gefühl haben, das, was ich bei OpenAI, wenn ich ChatGPT aufmache und sage, ich will was kaufen, das funktioniert exakt gleich oder vielleicht sogar noch besser direkt bei irgendeiner Brand oder irgendeinem Händler, dann hast du ja diesen Kannibalisierungseffekt nicht so riesengroß.
Ich würde sagen, der Kannibalisierungseffekt, die Antwort ist, und das hat jetzt weniger was mit AI zu tun als mit Plattformökonomie, du weißt nicht, was du brauchst, du hast den Brandnamen nicht, also zurück zu meinen Kaffeetassen mit Skeletten drauf. Ich habe ja überhaupt gar keine Ahnung, was das für ein Hersteller ist. Ich will eine verdammte Kaffeetasse mit Skeletten drauf. Und dann gehe ich wahrscheinlich zu der Plattform, der mir die höchste Wahrscheinlichkeit da ist. Das sind unsere Freunde von Amazon. Das heißt, ich gebe da einen Kaffeetasse mit Skeletten drauf. So, dann kriege ich da die beste Tasse. Wahrscheinlich nicht. Kriege ich da die billigste Tasse? Wahrscheinlich auch nicht. Kriege ich the most convenience Tasse in the kürzeste Zeit? Aber for sure. So, so viel Denglisch in einem Satz habe ich heute auch lange nicht mehr gesagt. Aber natürlich, der Punkt ist halt faule Socke. So, jetzt hast du natürlich, und das ist ja warum Brandbuilding, warum E-Commerce, sonst irgendwas, natürlich suche ich jetzt konkret etwas, wo ich entweder eine Brand brauche oder wo es um Qualität geht. Also die berühmt-berüchtigte Miele-Waschmaschinen-Diskussion, weil Miele ja angeblich immer die teuersten Waschmaschinen braucht. Oder du hast einen Brandname, zurück zu jedes Taschentuch ist Tempo, dann sieht die Welt natürlich ein bisschen anders aus. Und das hat noch nicht mal was mit der Disruption von AI zu tun, sondern die Disruption von GenAI an der Stelle, und jetzt ist ja ChatGPT 3 Jahre alt geworden, hat halt eins gezeigt. Bietest du the most faules Produkt, also das Produkt an, was am faulsten dich als Mensch spielt, dann rennen wir wie die Lemminge dahin, lassen uns verarschen ohne Ende und finden es super.
So, deswegen, jedes Tech-Startups, sie denken sich irgendein Produkt aus, das auf die Faulheit der Menschen einzielt. Entweder Quick-Commerce, deinen Scheiß eintüten, einkaufen, in 15 Minuten nach Hause geliefert kriegen, Airbnb, einfacher zu deinen Ferienhaus, you name it.
Genau, aber am Ende des Tages, wer es schafft, die Faulheit zusammen mit einem guten Bedarf abzudecken. Und jetzt kommt halt, und der Punkt ist am Ende des Tages, ist das Spiel, und wir hatten das ja schon mal in einer anderen Folge, dass ich gesagt habe, im B2C-Bereich haben wir nicht so viele Möglichkeiten. Wir haben Google, wir haben OpenAI und vielleicht taucht noch irgendwann mal ein anderer Player aus. Anthropic positioniert sich definitiv mehr als Business Application. Wir haben vielleicht noch mal einen anderen Player, der da wieder reinspringt. Aber dann muss der den gleichen Move erstmal hinlegen. Denn ja, das beste, faulste Produkt ist super, aber du brauchst hier die kritische Masse an Nutzerzahlen. Und OpenAI hat halt momentan nun mal knapp 1 Milliarde auf der Plattform drauf. Haben die anderen einen validen Punkt? Aber ja, natürlich, deren Daten sind wertvoll. Und würde ich jetzt an deren Stelle auch erstmal meinen Kunden, also meinen, keine Ahnung, Retail-Kunden das anbieten, bevor ich mir vielleicht einen Deal mit OpenAI überlege oder sonst was, vorausgesetzt, ich dürfte die Daten an OpenAI überhaupt rausgeben, nächste Frage, dann habe ich genau halt diesen Punkt. Aber wir sind halt in einer Welt in 2025, wir gehen in 2026 drüber gegangen. Wo, egal ob ich will oder nicht, jedes Geschäftsmodell disruptiert wird in irgendeiner Art und Weise. Und darauf, Hand für ins Feuer, sind die Leute nicht vorbereitet, weil die einfache Antwort, weil Claude kann jetzt coden, wir brauchen keine Software-Developer, irgendwie so viel cooler klingt als, Entschuldigung, ich habe da noch eine komplexe Nebenanmerkung. Und das ist halt, finde ich, das, wo wir halt gerade kritisch an der Stelle stehen. Die LLMs sind so verdammt gut geworden. Die Plattformen sind so verdammt convenient geworden, dass die Schere zwischen Profi-Anwendung und trivialer Verdummungsanwendung jeden Tag auseinandergeht. Du bei der trivialen Verdummungsanwendung noch nicht mal merkst, dass du verdummst. Und gleichzeitig, naja, die Unternehmen nicht wirklich darauf vorbereitet sind, dass sie schon längst disruptiert sind und eventuell in Zyklen
und
denken
da
müssen.
Da spielt es halt, weil wir uns in Themen der Plattformökonomie bewegen, keine großartige Rolle mehr. Wie soll ich das jetzt sagen, kleineren Vorteile es bietet, dass man halt ein eigenes Foundation Model aufgesetzt hat, dass diese Recommendations.
Vergiss es, dass der Drops ist gelutscht ohne Ende. Also jetzt in ein Foundational Model zu investieren, was wieder der gleichen Architektur folgt, also von mir ist momentan eine State-of-the-Art Mixture of Experts, das ist völliger Bullshit. Also ich könnte mich immer noch, also es gibt ja dieses Announcement jetzt hier mal wieder von irgendwie, wir bauen in Deutschland mal wieder ein eigenes Foundational Model auf und ich denke mir nur, wo steht der Satz mit einer anderen Architektur, mit einem Titans-Approach, Googles Nested Learning. Also die Liste ist lang, über was wir uns fachlich unterhalten könnten, was ein cooler Move wäre. Aber jetzt ein Foundational Model bauen, guck dir doch an, was die Chinesen gerade betreiben. Die Chinesen flooden the zone, aka den Foundational Model Market, mit hochperformanten LLMs. Die haben sogar die Kosten vom Chat gekillt, wenn du willst. Du kannst also Vollzugriff haben, ohne dass du noch was bezahlst. Das heißt, das Subscription Model in China ist bereits angezündet, weil du quasi nichts mehr zahlst. So, und das ist halt einfach, wo du denkst so, okay, hat das jemand hier mitbekommen, dass die das schon entschieden haben? So, das heißt, wir funktionieren, wir diskutieren teilweise in einer Welt, wo du halt einfach sagst so, ja, also, und nur um nicht mal zu sagen, Spoiler, Jochen, komm, wir machen ja heute eine knackige Folge, deswegen alle an unsere lieben Zuhörer mal die Frage, wer weiß, welche chinesische Firma seit, Achtung, April seinen Chatbot, egal wie, für gratis anbietet. Du kennst sie sogar. Baidu Ernie Bot ist komplett gratis. Seit April. Baidu bietet Ernie Bot quasi gratis an, weil das bisschen Revenue, naja, was sie damit gemacht haben, Kosten, haben sie einfach gesagt, scheiß drauf,
hier sind wir jetzt durch. Machen die $10-20 nämlich den Bock nur wirklich nicht fett. Das weiß jeder, der sich die Geschichte ein bisschen angeguckt hat.
Dich. Aber das ist halt so, genau, aber das ist immer das, was ich meine. Wer außer uns lustigen Nerds hat denn mitbekommen, dass das schon seit April so ist? April 2025. Ich weiß nicht, dass das groß diskutiert worden ist.
Ja, es geht doch, glaube ich, so ein bisschen unter, weil halt
schon entschieden hat, der Ernie Bot
jeder von den Großen irgendwie so ein beschränktes Free-Tier drin hat und man dann erstmal begreifen muss, was das überhaupt heißt. Ne? Wenn die sich vom Subscription-Modell einfach vollständig verabschieden und sich sagen, komm, also bitte, die Peanuts, die wir damit verdienen, behindern bloß das Userwachstum.
So ungefähr, aber halt einfach auch, das sind halt, und das ist halt, wenn wir das Ganze einsortieren und zurück zu unserer kleinen Zwischenfolge, wir reaktivieren und produzieren wieder regelmäßige Podcasts für euch. Das ist halt die Realität, wenn du so eine, egal welche Präsentation, und es kann sein, dass wo du jetzt warst, die ein Bombenprodukt haben, ich habe die Präsentation nicht gesehen, also bitte fühlt euch nicht gebasht, ihr seid einfach nur das Beispiel, wie ihr hier drin gelandet ist, wieso ich manchmal in diesen Meetings drin sitze und denke so, Moment, Frau Lampel hat noch eine Frage, hä? The mass is not mathing, Legal schreit auch und, Entschuldigung, habt ihr mitbekommen, dass Y passiert ist? und das ist halt das, was ich glaube so als, wenn man mich fragt, was aus so einem 2025 für mich als so Fazit ein bisschen bereits unter dem Jahr steht, ist so, ich glaube, wir Nerds feiern ein hartes Comeback. Weil ich glaube, ihr habt jetzt in 2023, 2024 und halb 2025 gedacht, ihr kommt ohne uns
Sieht
aus.
Sieht wohl nicht so aus. Ja, und warum die Chinesen das machen, ist ja eigentlich auch relativ durchsichtig. Oder?
Ja, natürlich. Wenn man es mal weiß, denkt man sich so, ey, klar, es ist ein Frontalangriff auf die großen Foundation Labs und es ist ein geopolitischer Move. Einer musste den ja, das Opferlamm klar. spielen. Baidu
das
hat
Einzige,
gesagt,
was
ich spiele das Opferlamm.
In dem Bereich noch hast, ist, du kannst versuchen, mit Regulierungen drauf zu feuern. Du kannst versuchen, es schlecht und tot zu reden, in Anführungszeichen. Ja. Mehr geht nicht. Das ist halt das, was man auch sieht als politische Reaktion.
Genau, und das ist halt genau das. Was ist der europäisch-deutsche Move? Regulation draufhauen und schlecht reden. Ich weiß nicht, ob uns das
Haben wir vielleicht doch irgendeine positive Botschaft, mit der wir diesen Podcast beenden können, weil ich will ihn jetzt nicht mit, ich weiß nicht, ob uns das rettet.
Ja, wir haben eine positive Botschaft. Naja, der Punkt ist halt, wir sind, und das wiederhole ich ja jetzt auch schon, ich klinge, glaube ich, in vielen Terminen momentan wie eine kaputte Schallplatte. LLMs sind Mature Technology. Mature Technology, die auf hochperformant geworden ist. Die sind gut geworden. Achtung, das heißt nicht, dass sie nicht weiterhin Limitierungen haben. Aber wir haben alle Systeme, haben technische Limitierungen. Das ist jetzt nichts Neues. Das Coole ist, wir müssen kein eigenes Foundation Model trainieren. Wir könnten es einfach nur nutzen und implementieren. Das heißt, wir könnten uns auf das konzentrieren, wozu wir eigentlich da sind. Nämlich auf die Implementierung, auf Full Prod, Full Scale. Und das ist halt das, was das Coole eigentlich ist. Wir müssen uns nicht mehr darüber legen, welche Grundlagentechnologie wir zum Einsatz bringen und auf irgendeine Grundlagentechnologie warten, um Performance hineinzugehen. Selbst im internationalen Vergleich gibt es natürlich, und ja, man muss klar sagen, die US-amerikanischen Firmen, ich sehe es ja vor Ort jedes Mal, wenn ich drüben bin, sind uns natürlich ein Stückchen voraus, aber selbst das ist nicht die Masse. Das heißt, mit einem kollektiven Push und in die Application Layers rein, in den Unternehmen, könnten wir uns so geil wie nur irgendwas aufstellen. Kleine Sachen sehen wir ja auch schon im Sinne von Mercedes geht eine Kooperation mit Waymo und solche Geschichten ein. Und da vielleicht mal, um on a high note zu enden und zu zeigen, was möglich ist. Waymo macht seine Daten komplett offen und transparent. Das sind die vollautonomen Fahrtaxis in San Francisco. Und das Fazit ist, würden nur 30% in Städten Taxis durch autonome Taxis ersetzt werden, würden die Todeszahlen nach unten gehen. Denn was die Waymo-Zahlen zeigen, ist halt, dass diese autonomen Taxis so viel sicherer sind, dass wir damit zum Beispiel Verkehrstote senken könnten. Und das ist doch mal, wo ich sage, das ist Technologie Pack-a-Punch. Das ist doch mega cool.
ja, das war's für heute. Ich bedanke mich fürs Zuhören und schaltet wieder ein in euren neuen KI-Lieblingspodcast. Immer freitags, 17 Uhr.